die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören auf den Wochenspruch zum Palmsonntag: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Amen. Liebe Gemeinde, am Palmsonntag, liebe Schwestern und Brüder, wir beginnen heute die Predigt mit dem Eröffnungs- und Programmwort des Wochenspruchs zum Palmsonntag und zur Karwoche. Und auf das Predigtwort aus dem Hebräerbrief gehe ich dann im Laufe der Predigt in einzelnen Abschnitten ein. Aus doppeltem Grund wollen wir diesen Wochenspruch, abgesehen davon, dass ich das sowieso gerne mache, aber es hat auch seinen guten Grund, wir wollen diesen Wochenspruch aus doppeltem Grund an den Anfang stellen und unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten, auf ihn hören. Denn zum einen gibt es im ganzen Kirchenjahr keinen Sonntag, der so sehr auf die Woche bezogen ist, die er eröffnet, wie der Palmsonntag und zugleich von ihr geprägt wird. Und das findet auch darin seinen besonderen Ausdruck. Ich bin ja ein Freund der Wochensprüche und der biblischen Boten zu den einzelnen Festtagen. Das findet auch darin seinen Ausdruck, dass der heutige Wochenspruch aus dem 3. Kapitel des Johannesevangeliums genau der Vers vor dem Wort zum Karfreitag ist. Das Wort zum Karfreitag steht auch im 3. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 16, und heißt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der Palmsonntag und mit ihm die Karwoche nehmen uns hinein in eine so herzergreifende, so dynamische, verdichtete Konzentration des Evangeliums, dass sie verständlicherweise in vielen Kirchen, die das Kirchenjahr pflegen, die Heilige Woche genannt wird. Was ist die verdichtete Mitte des Evangeliums? Das liebende Herz Gottes, des Vaters, das Gestalt gewinnt in der liebenden Hingabe seines Sohnes. Jesu Weg in Leiden und Sterben gewinnt für uns und seine siegreiche Auferweckung vom Tod für uns. Das ist die rettende Liebe Gottes. Das ist die Erhöhung des Menschensohns, wie es unser Wochenspruch sagt. Das ist die göttliche Dynamik der Karwoche, die Rettung und ewiges Leben bewirkende Erhöhung des Sohnes Gottes. Das ist die Mitte des befreienden Evangeliums, das aller Welt gilt und aller Welt verkündigt werden soll, auch den Menschen in Pakistan. Es rettet uns vom Verhängnis der Sünde und von der Last der Schuld. Es rettet uns, dieses Evangelium von Jesus Christus, es rettet uns von der Macht des Todes und bewahrt uns vor ewiger Verlorenheit. Es befreit uns zu einem erfüllten Leben in der Freude der Nachfolge des guten Hirten. Ja, dieser am Kreuz erhöhte Messias kommt wieder und er macht einst alles neu. Mit diesem wunderbaren Programmwort des vollen Evangeliums begrüßt uns der Palmsonntag. Das ist doch wirklich eine großartige Begrüßung. Darum soll er am Anfang der Predigt stehen. Doch es gibt noch, liebe Geschwister, einen zweiten Grund, diesen Wochenspruch gerade heute an den Anfang zu stellen. Und das ist die wichtige Aussage in ihm: damit alle, die an ihn, an den Messias, an den Menschensohn glauben, das ewige Leben haben. die ja der folgende Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, die ja der folgende Vers 16 noch einmal wörtlich wiederholt. Es geht also um den Glauben, richtiger gesagt um das Miteinander und Ineinander von göttlichem Evangelium und menschlichem Glauben. Es geht um unser fröhliches, zuversichtliches Ergreifen dessen, was die rettende Liebe Gottes durch Jesus, den Messias Israels und den Heiland der Welt getan hat, tut und noch tun wird. So wird unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf den Glauben, dieses reformatorische Zentralthema und seine Folgen gerichtet. Auch hier geschieht in der Karwoche eine einzigartige Verdichtung. Unser Glaube an die rettende Liebe und Treue Gottes in Jesus, dem Messias, wird bestärkt durch das wunderbare Evangelium von heute, dieser Einzug Jesu in Jerusalem, auch wenn die, die ihn bejubeln, gar nicht richtig verstanden haben. Das ist ein zweites. Aber er zieht als König ein und genau das ist richtig. Also, unser Glaube wird bestärkt durch dieses Evangelium für den Palmsonntag, durch die Einsetzung des Abendmahls am Gründonnerstag. Es wird bestärkt durch das Gebet Jesu für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhöre. Allerdings wird auch unser Glaube herausgefordert durch die Bitte Jesu an seine Jünger zu wachen und zu beten, für ihn und mit ihm zu wachen und zu beten. Und unser Glaube wird in der Karwoche auch tief erschüttert durch die Verleugnung des Petrus und den Verrat des Judas. Und dann wird unser Glaube zugleich wieder neu begründet, ermutigt und beauftragt durch das Kreuz und die Auferstehung unseres Herrn. Das alles und noch viel mehr findet sich in der Karwoche. Und nun sind wir bei unserem Predigtwort aus dem Hebräerbrief. Es führt uns Hebräer 11 und Hebräer 12 in Auszügen. Es führt uns vor dem Hintergrund der Dramatik der Karwoche hinein in eine sehr aktuelle, das versuche ich in der Predigt darzulegen, in eine sehr aktuelle und vertiefende Betrachtung des Glaubens. Des Glaubens, unseres Glaubens in glaubensarmen Zeiten. So heißt es am Anfang des 11. Kapitels, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Liebe Geschwister, wir spüren, dem Hebräerbrief ist es wichtig, den Glauben zu erklären und begründend zu beschreiben und damit den Empfängern seines Briefes, die ja zumeist keine Neulinge im Glauben sind, ein vertieftes und ermutigendes Verständnis ihres Glaubens zu eröffnen. Und das ist dringend notwendig. Denn die Christen, für die der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, sind müde geworden. Müde im Glauben, zurückhaltend, verunsichert, ja, ängstlich in ihrer alltäglichen Nachfolge. Sie sind dabei, Jesus, ihren Herrn, aus dem Blick, aus dem Herzen zu verlieren. Und ihr Gottvertrauen, das einmal von fröhlicher Gewissheit geprägt war, hat begonnen, in Zweifeln, in Unsicherheiten und Anstrengungen zu zerbröseln wie ein morsch gewordener Balken. Einige haben sich schon ganz frustriert zurückgezogen und die Gemeinde verlassen. Und für die, die dabei bleiben, ist es oft ein mühsamer Kampf, gegen den Druck von außen, aber auch gegen Druck von innen. Ein mühsamer Kampf gegen die Mächte der Entmutigung. Die Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben ist, erinnern an Leute, die Jesus bei seinem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld im Auge hatte. Den zweiten zum Beispiel, den Flachwurzler, der zwar auch am Anfang mit Begeisterung das Wort Gottes gehört und aufgenommen hat, aber er konnte keine Wurzeln ausbilden. Und dann in Konflikten, in Bedrängnis und erst recht in Verfolgung hat er sich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Oder den dritten in diesem vierfachen Ackerfeld, die dritte Gruppe, die auch am Anfang mit offenem und ehrlichem, freudigem Herzen sich von Gottes Wort hat ansprechen lassen und mit lebendigem, persönlichem Glauben darauf geantwortet hat. Aber dann kommen ganz unmerklich die Sorgen, die Ängste, Enttäuschungen. Manch einer hängt in ungelösten, halb vertuschten Spannungen und sündhaften Konflikten. Und so werden diese Leute dieser dritten Gruppe aus Jesu Gleichnis auf die Dauer von einem beengenden und widerborstigen Gestrüpp umgeben und eingeengt, das ihr Leben immer anstrengender und ihren Glauben immer mühsamer und kraftloser macht. Und das gilt für einzelne Christen genauso wie für ganze Gemeinschaften und Gemeinden. In eine solche Situation, liebe Geschwister, in eine solche Situation hinein spricht der Hebräerbrief. Ist das nicht äußerst aktuell? Ist das eben kein altes Bibelwort, das mühsam erst in unsere Gegenwart übersetzt werden müsste? Nein, das ist es nicht, wahrhaft nicht. Es ist wirklich ein prophetisches Wort des Herrn für uns heute. Genau das kennen wir doch auch, liebe Gemeinde. Ist nicht die Corona-Plage, die uns jetzt schon über ein Jahr wie ein dorniges Gestrüpp einengt und ausbremst, wenn man hier ständig Masken auf- und abziehen muss und die Brille beschlägt und wenn man doch ein Hörgerät trägt, wird es ja noch wilder und dann lässt man was liegen und hin und her. Also nur kleine Auswirkungen, die großen sind ja viel ärger. Also die Corona-Plage, die ja schon wie so ein Ermüdungsverstärker gewirkt hat, wenn es vorher ja auch schon anstrengend war und so war es ja auch oder ist es auch. Denn es ist anstrengend, auch ohne Corona, und mühsam, als Christen in einer zunehmend gegenüber dem christlichen Glauben aggressiven, säkularen Kultur zu leben. Eine Kultur, die zunehmend stolz darauf ist, dass sie die Gebote Gottes ignoriert, ja zum Teil schon kriminalisiert. Wahrhaft, es ist anstrengend und ermüdend, umgeben von einer den Menschen in seinem Begehren und besonders in seinem sexuellen Begehren vergötternden Ideologie zu leben, die wir zu unserem großen Schmerz auch immer mehr in unseren Kirchen finden und wahrnehmen. Schwester Joela hat diese Not in ihrer Schrift umgekehrt sehr präzise beschrieben, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Wird der Gestaltungsraum, wird der Hoffnungshorizont unseres Glaubens in den Zeiten des kirchlichen Niedergangs nicht immer enger? Wohin wird der Weg der Christenheit in Deutschland führen? Wohin wird der Weg, gewiss auch durch eigene Schuld, der so schrecklich gebeutelten und zerrissenen katholischen Kirche führen, die ja immer eine wichtige und mutige Stimme für den Lebensschutz, für Ehe und Familie in unserem Land gewesen ist? In all diese bedrängenden Fragen von quälender Unsicherheit, von Ängsten erfüllt, hinein ruft uns der Hebräerbrief wenige Verse vor unserem Bibelwort im 10. Kapitel prophetisch zu: Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werft euer Vertrauen nicht weg. Und er gibt gleich noch ein zweites mit auf den Weg: Geduld und Ausdauer habt ihr nötig, damit ihr an Gottes Wort, damit ihr an seinem Willen dranbleibt und die verheißene Belohnung des Glaubens, eben die Herrlichkeit des ewigen Lebens, auch empfangt, damit ihr ans Ziel kommt. Unser Predigtwort macht jetzt allerdings deutlich, dass es nicht nur ein Appell an müde Christen ist und bleibt, nach der Devise Kopf hoch, reißt euch zusammen, zeigt Haltung, sondern wir müde Christen werden auf einen faszinierenden Weg der Vertiefung und Entfaltung unseres Glaubens mitgenommen. Ein Weg, auf dem wir kluge und ausdauernde Freude für unseren Glauben an den lebendigen Gott tanken können, gerade auch in schwierigen Zeiten. Kapitel 11, Vers 2, es ist aber der Glaube eine feste Vers 1, also der Anfang von Kapitel 11, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Die Sicht des Glaubens, liebe Geschwister, ist hier im Hebräerbrief so etwas wie ein Befreiungsschlag. Denn unser Glaube wird aus falschen Fixierungen herausgeholt, nämlich aus der Fixierung auf die Gegenwart, damit auf das Sichtbare. Unser Glaube wird befreit von der Fixierung auf die Umstände, damit er nicht zum Kaninchen vor der Schlange wird. Denn das ist ja oft unsere große Not als gläubige Christen, dass wir den ganzen Abfall, den ganzen Widerspruch gegen Gottes Willen und seine Gebote mit großer Schärfe erkennen. Eben wie sich die Menschen im arroganten Selbstbestimmungswahn zu Göttern aufblasen und Gottes Gebote mit Füßen treten. Aber genau diese Fixierung, liebe Geschwister, auf die gegenwärtig sichtbare Gottlosigkeit kann unseren Glauben selber in eine regelrechte Abwärtsspirale der Trost- und Aussichtslosigkeit hineinziehen. Das heißt nicht, dass unser Glaube nicht auch auf die Gegenwart, nicht auch auf die Umstände, nicht auch auf das Sichtbare schauen soll. Natürlich nicht. Aber es ist gerade nicht sein Erstes. Es ist nicht sein Erstes. Unser Glaube schaut zuerst mit fester Zuversicht auf Gottes zukünftige Verheißungen. Er ist Hoffnungsglaube. Und er lebt zuerst und entscheidend vom schon geschehenen Sieg unseres Herrn. Er zweifelt nicht an seiner Erhöhung. Er zweifelt nicht an seinem Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Und ihm ist gewiss, auch wenn wir das nicht sichtbar demonstrieren können, unserem Glauben ist gewiss, dass das die Wahrheit ist. Unser Glaube ist ein siegreicher Trost- und Geduldglaube. Wenn dies als erstes klar ist, dann schauen wir im Glauben auch als zweites erleuchtet und befreit durch die wahren göttlichen Machtverhältnisse auf die Gegenwart. Wie singt uns Friedrich Bodelschwing vor? Doch ob 1000 Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch das Sterbenstor und die sonst des Todeskinder führt zum Leben eher empor. Das, liebe Geschwister, ist die Befreiung des Glaubens, heraus aus der Fixierung auf die gegenwärtigen Siege der Lügenmächte, hinein in die gläubige Ausrichtung auf den schon Geschehenen, den Augen der Welt jetzt noch verborgenen, aber auf den schon geschehenen Sieg unseres Überwinders, Jesus Christus. Das ist unsere feste Zuversicht und unser Nichtzweifeln. Der Sieg des Messias ist geschehen. Seine Erhöhung steht fest. Gegen alle Lügenmächte glauben wir fest daran, an und an den Verheißungen, dass unser Herr wiederkommt und alles neu macht, zweifeln wir nicht. Das ist der Befreiungsschlag, mit dem der Hebräerbrief unseren Glauben aus dem Gestrüpp der Müdigkeit, aus der Kurzatmigkeit, aus der resignativen Lähmung herausholt und ihn ganz neu und intensiv mit dem langen Atem der Hoffnung und der Geduld an Gottes treuem Heilshandeln anbindet, ja in ihm selbst verankert. Diese wichtige Absicht der Glaubensstärkung seiner Gemeinde führt unser Brief, führt der Hebräerbrief nun weiter und sagt, durch diesen Glauben an Gottes rettende Treue haben unsere Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Und dann entfaltet der Hebräerbrief, indem er durch das ganze Alte Testament hindurchgeht, ein bewegendes biblisches Panorama, um unserem Glauben eine beispielreiche Anschauung, förmlich einen biblischen Unterricht in Glaubensgewissheit und Glaubenstreue zu geben. So nimmt uns der Hebräerbrief ein ganzes Kapitel lang, nämlich das 11. Kapitel, ein ganzes Kapitel lang mit auf den Glaubensweg des Alten Bundes. Liebe Gemeinde, dieser Glaubensweg unserer jüdischen Vorfahren und Geschwister, der der Vergewisserung unseres Glaubens dient, bietet Stoff für eine ganze Predigtreihe. Da könnten wir morgen noch sitzen, wenn man den in Ruhe auslegt. Ich empfehle dieses Kapitel 11 Ihnen wirklich mal, also so einem gründlichen eigenen Studium. Es ist hochinteressant. Also, dieses Kapitel 11 bietet Stoff in großer Fülle. Das Besondere an ihm ist, und das ist wirklich besonders in allen Schriften des Neuen Testamentes einmalig, in dieser Dichte, das Besondere an ihm ist, dass uns hier eine gesamtbiblische Sicht der Glaubensfülle eröffnet wird, die konsequent auf den jüdischen Messias Jesus zuläuft, auf den erhöhten Sohn Gottes, auf den Heiland der Welt. Ein Abschnitt daraus soll jetzt zu uns sprechen. In den Versen 24 bis 26 heißt es, ich lese, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte lieber mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Der Glaube hat Mose aufmerksam gemacht und die Kraft geschenkt, für den Ort, an den Ort zu gehen, an dem Gott ihn haben will. Denn der Glaube ist immer auch mit Ortsangaben verbunden. So wie Elia gefragt wurde, was machst du hier? Was machst du hier? Der Glaube schenkt uns die richtigen Prioritäten und er zeigt uns den richtigen Ort, wo Gott uns haben will. Der Glaube macht den Unterschied. Mose galt ja als ägyptischer Prinz, als Sohn einer ägyptischen Prinzessin und hatte alle Privilegien des ägyptischen Könighauses, des Hauses des Pharao. Doch er trennte sich von diesem falschen heidnischen Ort und seinem verlockenden Reichtum und stellte sich in der Kraft des Glaubens an die Seite seines bedrängten Volkes Israel. So war ihm die Schmach Christi, die Schmach des Messias, ein größerer Reichtum als die Schätze Ägyptens. O liebe Gemeinde, wie aktuell ist diese Glaubensentscheidung auch für uns Christen heute? Ist uns diese Schmach Christi, die Schmach des Messias, nämlich an der Seite des heute immer mehr verfemten Volkes Israel und der weltweit verfolgten christlichen Geschwister zu stehen, ist uns diese Schmach ein größerer Reichtum als die Schätze Ägyptens, als gesellschaftliche Anerkennung und gute Kontakte zu den Feinden Israels. Doch täuschen wir uns nicht. An der Seite Israels und unserer verfolgten Geschwister zu stehen, ist für uns Christen keine Frage des Ermessens, keine Frage politischer Entscheidung, politischer Klugheit. Nein, die Schmach des Messias, die Nein sagt zu den Schätzen Ägyptens, ist für uns die Platzanweisung des Glaubens, die Platzanweisung unseres Herrn. Im letzten Teil unseres Predigtwortes bündelt, Kapitel 12, bündelt der Hebräerbrief die Vertiefung und Ermutigung des Glaubens im Bild des läuferischen Wettkampfs in der Arena und trägt so die Schlussfolgerung aus dem anschauungsreichen Glaubensweg durch den alten Bund hindurch zusammen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Welch eine Glaubensermutigung gibt uns Gott mit dieser Wolke der Zeugen aus dem alten Bund. Sie sind nicht nur Geschichte, sie sind gerade nicht nur Vergangenheit, sie sind aktuelle Gegenwart. Sie sind mit uns gemeinsam das wandernde Gottesvolk. Welch eine Hilfe in der Einsamkeit des Glaubens. Welch eine Hilfe, wenn wir uns verlassen und unverstanden fühlen. Wir sind nicht alleine auf unserer großen Pilgerreise. Wir sind nicht alleine, eine große Wolke von Zeugen. Von Glaubenszeugen ist mit uns unterwegs, dem großen Ziel der Herrlichkeit unseres Herrn und seiner neuen Welt entgegen. Und nun gewinnt der Wettlauf in der Arena, der Ausdauerlauf, der Marathonlauf als Bild für unseren Glauben, ja für unser ganzes Christsein, eine wunderbare und präzise Anschaulichkeit. Zuerst geht es darum, dass wir nicht alle möglichen Lasten und Sorgen mit uns herumtragen, die uns niederdrücken, die uns schwer und schwerfällig machen, sondern dass wir sie an Jesus abgeben, der uns ja ausdrücklich dazu auffordert: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch erleichtern, ich will euch leicht machen. Das ist keine Luxusaufforderung für uns Christen, nein, sondern das ist der Marschbefehl unseres Herrn, damit wir überhaupt in der Nachfolge der Arena, in der Arena der Nachfolge antreten können, dass wir fähig sind, im Langlauf der Nachfolge nicht schon nach wenigen Kilometern schlapp zu machen, weil wir so niedergedrückt und ermüdet sind. Dabei ist die schlimmste Last in unserem Langlauf der Nachfolge, die uns behindert und die die große Gefahr des vorzeitigen Aufgebens mit sich bringt, die Sünde, die wir heimlich oder vielleicht sogar ganz offen mit uns herumschleppen, weil wir zu stolz oder zu feige sind, sie demütig zu bekennen, uns von ihr zu trennen und sie an Jesus abzugeben, seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Bei unserem Langlauf in der Nachfolge gehören die Ängste, die Lasten und erst recht die Sünden, die uns alle die Freude und die Kraft im Glauben rauben und die Ausdauer stehlen in der Nachfolge, sie gehören abgegeben in die Hände unseres Herrn. Lasst uns laufen mit Geduld im Wettkampf, im Ausdauerlauf der Nachfolge. Und hier schärft uns jetzt der Hebräerbrief etwas ganz Wichtiges ein, nämlich die Geduld, das heißt die Ausdauer, das Durchhalten einer langen Strecke. Jeder, der etwas Erfahrung im Langlauf hat, ich bin mit meiner Frau 4-mal einen Marathon gelaufen, jeder, der etwas Erfahrung im Langlauf hat, weiß, dass die große Gefahr beim Marathonlauf, beim Langlauf, Marathonlauf sind ja 42 Kilometer, also schon ein ernsthafter Abstand, die große Gefahr besteht worin? Am Anfang zu schnell zu sein. Am Anfang zu schnell zu sein. Und das Tückische dabei ist, liebe Geschwister, man merkt es nicht. Man merkt es nicht. Im Gegenteil, man ist hoch motiviert. Man fühlt sich gut. Es läuft alles wunderbar. Aber dann, bei Kilometer 25 wird es schlagartig anders. Und zwar schlagartig furchtbar. Sie erkennen sich selbst nicht mehr. Jeder Schritt wird zur Qual. Und der Gedanke, steig doch aus, hör doch auf, mach Schluss, dieser Gedanke wird riesig groß. Liebe Gemeinde, diese Läufererfahrungen sind wirklich eine gute, eine realistische Anschauung für unseren Lebenslauf im Glauben. Die geduldige Ausdauer und Langfristigkeit, die soll unseren Glauben kennzeichnen, die sich gerade nicht in überhitzte Überforderungen, in Schnellschüsse hineinmanövriert, um dann anschließend enttäuscht und kraftlos abzubrechen. So soll es bei uns nicht sein. Und darum schärft uns der Hebräerbrief als entscheidende Schwester des Glaubens ein, die zuversichtliche und ausdauernde Geduld. Genauso wie es Jesus selbst, ich komme nochmal auf das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld zurück, wie es Jesus von dieser vierten Gruppe in seinem Gleichnis sagt, nämlich, das sind die, die Gottes Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen. Und wie geht's weiter? Und bringen Frucht in Geduld. Nun zum Abschluss der Höhepunkt. In unserem Glaubenslanglauf der Nachfolge ist Jesus selbst der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf ihn gilt es ständig zu schauen, im Blick und im Hörkontakt mit ihm laufen wir. Um es noch einmal im Läuferbild zu sagen, Jesus läuft mit uns. Er ist ja der Anfänger und Begründer unseres Glaubens. Jesus läuft also unmittelbar und geduldig neben uns. Er hetzt uns nicht. Er ist nur ein Gebet von uns entfernt. Und Jesus ist als Zweites schon am Ziel. Er erwartet uns und läuft uns sozusagen vom Ziel her entgegen. Er ist der Vollender unseres Glaubens. So großartig ist unser Herr. Auf ihn, der am Kreuz alles für uns gegeben hat und in seiner siegreichen Auferstehung den Tod und die Hölle besiegt hat, auf ihn hoffen wir mit fester Zuversicht. Darum schärft uns der Hebräerbrief ein, dass die andere entscheidende Schwester des Glaubens die Hoffnung ist. So ist unser Glaube an den König von Israel und an den Heiland der Welt in ihm, in Jesus selbst, begonnen, begründet, getragen und geführt, auf das Ziel ausgerichtet und vollendet. Vollendet von Jesus, unserem Herrn und Erlöser. In diesem Glauben, der flankiert ist von den beiden Schwestern Geduld und Hoffnung, eröffnet sich uns der wunderbare Reichtum einer nicht enden wollenden Wolke von Zeugen. Beginnend im Israel des Alten Bundes wächst diese Wolke, diese Cloud von Tag zu Tag, bis unser Herr kommt. Darum, wenn uns Zweifel überfallen, wir seien so wenige angesichts der Stärke der gottfeindlichen Welt, dann schauen wir mit Jesus voller Freude auf diese riesige Wolke der Zeugen und hören dankbar und ermutigt sein Wort: Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er erhalte unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.